wenn mir der Beruf Spaß macht.
Ja.
Und wenn ich gern Verleger bin, ich finde das eine ganz tolle Tätigkeit. Wenn man dann weiß, dass die Großeltern von den Nazis enteignet wurden, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, das ist kein Verkauf, aber dann brennt man eigentlich schon für diese Tätigkeit. Ja, die mache ich gerne. Mhm.
Also das war für mich auch beeindruckend, dass man hier die Druckerei in der historischen Altstadt hat. Also das habe ich so noch nie gesehen. Ich kenne wirklich viele Druckhäuser, dass es auch logistisch machbar ist, dass wir das hier schaffen und dass an diesem Standort wirklich alles vereint ist.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast L-Business, Ludwigsburger Wirtschaft im Fokus. Wir sitzen hier im Verlagsgebäude von Ungeheuer und Ulmer in der Körnerstraße zwischen alten und aufregenden Druckmaschinen. Und ich freue mich sehr, dass ich zwei Gäste heute da habe zum Gespräch. Zum einen den Verleger und Geschäftsführer von Ungeheuer und Ulmer, Gerhard Ulmer, und zum anderen die Verlagsleiterin Irina Juckenburg. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen im Haus. Guten Tag.
Vielen Dank. Mein Name ist Johannes Elster. Ich darf durch diesen Podcast führen und freue mich, dass Sie beide sich heute die Zeit genommen haben. Denn Herr Ulmer, Sie sind Ludwigsburger mit Leib und Seele. Man findet Sie samstags meistens auf dem Wochenmarkt. Sie sind seit 1993 im Unternehmen, seit 2002 in der Leitung, seit 2006 als alleiniger Geschäftsführer. Welche wirtschaftliche Rolle spielt der Verlag Ihrer Meinung nach für Ludwigsburg und die Umgebung?
Als Medienunternehmen würde ich sagen, sind wir hier die Nummer eins im Landkreis Ludwigsburg. Der Landkreis Ludwigsburg ist, kann man sagen, der zeitungsreichste Kreis Europas. Das gibt es nur ganz selten. Wir haben hier 10 Tageszeitungen, aber die Nummer eins sind wir. Wir sind ja nicht nur Verlag, wir sind auch Medienunternehmen. Das heißt, wir haben eine Druckerei, wir stellen Videos her, wir machen Internetauftritte, wir werden oft fokussiert auf dieses eine Produkt, das Hauptprodukt, natürlich die Tageszeitung, aber wir sind auf vielen anderen medialen Plätzen auch unterwegs.
Und Frau Juckenburg, Sie sind ja als Neuludwigsburgerin, als Neigschmeckte, wie man hier sagt, sozusagen seit knapp über einem Jahr bei uns in der Stadt. Davor haben Sie 26 Jahre lang als Geschäftsführerin das Medienhaus Lausitzer Rundschau in Cottbus geleitet und jetzt eben seit September 2023 hier als Verlagsleiterin. Zu Ihren Aufgaben zählen die Anzeigenakquise, Messen, Events, Marketing, Abos, Kundencenter, Onlineshop und die hauseigene Digitalagentur, also durch aus ein reichhaltiges Portfolio. Herr Ulmer hat es ja gerade schon angesprochen, es ist eben nicht nur die Zeitung, sondern da hängt noch wesentlich mehr mit dran. Wie ist Ihr Blick als Neuludwigsburgerin auf die Stadt und auf den Wirtschaftsstandort selber?
Also die Stadt Ludwigsburg ist natürlich eine sehr attraktive Stadt. Also mir gefällt es sehr gut. Es ist von der Größe vergleichbar mit Cottbus, muss man sagen. Also wir haben 100.000 Einwohner ungefähr in den Städten. Der Umkreis ist natürlich ein völlig anderer, kann man überhaupt gar nicht vergleichen. Auch die Wirtschaftskraft ist völlig eine andere als in der Lausitz. Es ist auch nicht vergleichbar. Aber die Herausforderungen für ein Medienhaus, die sind letztendlich in der Lausitz, genauso wie sie jetzt auch in Baden-Württemberg und in Ludwigsburg sind, die Veränderung, der Schritt in die Digitalisierung und dass sich eben Medienhäuser ganz breit aufstellen müssen, um eben ihre Erlöse und die wirtschaftliche Power noch auf den Markt zu bringen. Das ist in allen Märkten das Gleiche. Die Veränderung, die wir durchmachen müssen, die ist in Ludwigsburg genauso wie in Cottbus.
Wodurch zeichnet sich diese Veränderung aus?
Ganz klar, das Nutzungsverhalten, das ist ja kein Geheimnis, das Nutzungsverhalten einfach der Leser, der klassische Printleser, der sich jetzt verändert, die neuen Generationen schon viele Jahre, die in der Form nicht nachwachsen im Printmarkt, sondern sehr viel stärker digitalisiert sind, digitalisiert aufwachsen und ein ganz anderes Medium und ein ganz anderes Spektrum breiter nutzen. Und dann ist natürlich unsere Herausforderung, auf all diesen Medien und Kanälen aktiv zu sein und da eben neue Leser zu generieren und eben ein super Produkt zu machen, was sich auch von den anderen Produkten, die es immer mehr gibt, auch Online-Nachrichten, sich abhebt und sagt, wir sind der Qualitätsjournalismus aus dem Haus mit den mit unserer Vollredaktion, die wir auch noch haben hier im Haus, was auch, ich sag mal, was sehr Spezielles ist, was viele Verlage so nicht mehr haben, mit eigenen Vollredaktionen zu arbeiten. Und das ist unsere lokale Stärke, die wir spielen müssen und wo wir uns gegen andere Medien einfach durchsetzen müssen, auf allen Kanälen. Also nicht mehr nur noch in der gedruckten Variante, sondern eben auf allen digitalen Social Media mit lkz.de auf allen Kanälen.
Oder darf ich vielleicht ergänzen? Ich bin jetzt einfach so frei. Es ist natürlich das Phänomen, dass die Leute weniger, die Endverbraucher, weniger Zeitungen kaufen. Mhm. Aber die Glaubwürdigkeit des Mediums, gedruckte Zeitung, ist nach wie vor das glaubwürdigste aller Medien. Das sollte man nicht vergessen. Auch unser Ludwigsburger Wochenblatt, wenn wir immer wieder Marktforschung machen, ist hoch akzeptiert. Und man sieht es allein daran, dass Leute sich für ein kostenloses Produkt, auf das man eigentlich ja keinen Anspruch hat, aber trotzdem hier dann melden und sagen, ich habe es nicht bekommen. Also anders bei einer Tageszeitung, da habe ich es bezahlt, aber auch beim Wochenblatt. Also die Akzeptanz ist nach wie vor sehr hoch und die Glaubwürdigkeit auch. Und das ist natürlich dann auch der Faktor, der beim Verkaufen hilft. Also den Händlern, die da ihre Dienstleistungen, ihre Produkte, ihre Services anbieten, die profitieren von dieser Glaubwürdigkeit.
Mit 150.000 in der Auflage ist das Ludwigsburger Wochenblatt ja das auflagenstärkste Printmedium bei uns hier im Kreis. Und Menschen kommen und sagen, ich habe es nicht bekommen, bitte liefern Sie mir das noch nach oder kann ich das hier mitnehmen?
Ja, genau. Und da laufen wir natürlich jetzt wieder in ein Dilemma rein. Wir würden natürlich am liebsten 200.000 drucken, aber wir haben jetzt diese politische Debatte Mindestlohn. Und der Mindestlohn, der ist im Grunde der Killer für diese ganze Branche, weil ich schätze die Arbeit von Schülern, die nachmittags ein Wochenblatt austragen, gar keine Frage, oder Rentnern, die mit dem Hund da eine Nebentätigkeit ausüben, aber es muss auch noch irgendjemand bezahlen. Und das ist eben schwierig, den Anzeigenkunden dann klarzumachen oder Beilagenkunden, du, ich brauche mehr Geld von dir. Im Augenblick sieht es nicht so rosig aus überall in der Wirtschaft. Da kommt man also in ein gewisses Dilemma rein.
Absolut. Sie haben rund 500 Austrägerinnen und Austräger beschäftigt. Ich kenne es aus meiner Zeit, das war mein erster Job eigentlich. Mit 14, 15 habe ich die Sonntagszeitung ausgetragen für 5,50 Mark damals noch. Verstehe ich voll, dass natürlich der Mindestlohn da solchen Expansionsmöglichkeiten auch Schwierigkeiten bereitet. Ich würde ganz gerne mal die beiden Geschichten der Medienhäuser, für die Sie stehen und standen und Sie geleitet haben, gegenüberstellen, weil ich das sehr interessant fand bei der Recherche. Zum einen haben wir die LKZ, ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das 2018 sein 200-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Es ist die älteste eigenständige Zeitung in Württemberg und ein gallisches Dorf mit eigenem Mantel. Was ich damit meine, werden Sie, Herr Ulmer, sicher gleich noch erklären. Mit eigener Vollredaktion, Verlag und einer Druckerei im Herzen der Stadt. Auch das ist ungewöhnlich. Also in vielen anderen Städten findet man die Verlagshäuser doch meistens am Stadtrand. Und auf der anderen Seite, Frau Jockenburg, waren Sie eben 26 Jahre die Verlagsleiterin der Lausitzer Rundschau, die sich 1946 gegründet hat. In der DDR war sie natürlich Organ der SED. 1990, nach der Wende, hat sich dann die Redaktion der Lausitzer Rundschau zur unabhängigen Zeitung erklärt. Das Ganze war ein Jahr lang Freude und dann kam die Treuhand und hat es 91 an die Saarbrücker Zeitung verkauft, was ja für mich jetzt als Laie irgendwie sehr komisch wirkt. Cottbus und Saarbrücken, das sind 600 Kilometer Luftlinie, 800 Kilometer mit dem Auto.
Das ist ganz einfach zu erklären, das sind Partnerstädte.
Ah, so kam das zustande.
Und letztendlich wurden ja alle, ich sag mal, alle Tageszeitungen in den neuen Bundesländern, die ja je Bezirk gab es ja eine Tageszeitung, wurden ja verkauft. Und letztendlich gab es dann solche Konstellationen, dass eben auch Partnerstädte und Cottbus und Saarbrücken waren Partnerstadt.
Ja, wäre also mit 800 Kilometern dazwischen wären wir von Ludwigsburg aus in Monaco zum Beispiel. Aber auch die Saarbrücker Zeitung war ja nicht unabhängig und dementsprechend gehörte die Lausitzer Rundschau dann über 20 Jahre lang zum Stuttgarter Verlag oder zur Verlagsgruppe Georg von Holzbrink, bis sie 2013 wiederverkauft wurde an die Rheinische Post Mediengruppe und seit 2018 gehört das Medienhaus zur neuen Pressegesellschaft mit Sitz in Ulm. Also eigentlich wirklich das Gegenteil der LKZ. Und jetzt haben Sie natürlich beide Welten kennengelernt. Merken Sie im normalen Tagesgeschäft da einen Unterschied?
Ja, natürlich. Also man sieht ja an dem Verkauf der Medienhäuser, wie viel Bewegung schon seit 25 Jahren in diesem Markt drin ist. Ja? Wie sich Häuser weiterentwickeln, wie konsolidiert wird, wie genau auf die Wirtschaftlichkeit geguckt wird, wie neue Geschäftsbereiche dazugenommen werden oder sich Verleger entscheiden, Dinge abzulegen und sich neu zu orientieren. Also diese Veränderungen sind ja wirklich über die letzten Jahre schon sehr stark. Was anders ist, wenn in so einem Konzern zusammengearbeitet wird, werden sehr viele Dienstleistungen an einem Standort zusammengenommen und nicht, die hat man nicht vor Ort. Ja, klar, man kommt an den Kernkompetenzen der Redaktion vor Ort. Wir sprechen ja trotzdem über lokale Tageszeitungen, also eine Redaktion vor Ort und eine Mannschaft, die Mediavermarktung, also die für die Werbekunden Ansprechpartner ist, das hält man immer vor Ort. Aber das Thema Konsolidierung im Druck, Konsolidierung in der FIBO, ja, Controlling, Rechnungswesen etc., IT, was kauft man ein, wie hostet man das? Das sind Dinge, die natürlich auch übergreifend an einem Standort, die müssen nicht unbedingt vor Ort gemacht werden, die für größere Häuser dann an einem Standort zusammen gemacht werden, ja, und aus einer Hand, ja, bis hin zum Marketing, zu bestimmten Aktionen etc. Und das haben wir natürlich hier in Ludwigsburg nicht, da können wir uns viel schneller bewegen, viele Dinge schneller machen, können das hier vor Ort machen. Es ist ja wirklich, also das war für mich auch beeindruckend, dass man hier die Druckerei in der historischen Altstadt hat, also das habe ich so noch nie gesehen, ich kenne wirklich viele Druckhäuser, dass es auch logistisch machbar ist, dass wir das hier schaffen und dass an diesem Standort wirklich alles vereint ist. Und das hat auch natürlich einen ganz eigenen Charme, wenn man viele Dinge direkt macht, die Kollegen direkt an Bord hat und bisschen mehr bewegen kann als in so einem größeren Konzern, wo man doch mehr Abstimmungsschleifen drehen muss zu vielen Dingen.
Und trotzdem ist es ja der Werdegang von vielen Zeitungen, dass sie einfach dann irgendwann in größere Gruppen und Holdings aufgehen. Herr Ulmer, Sie hatten ja sicherlich auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten das ein oder andere Übernahmeangebot auf dem Schreibtisch liegen. Warum haben Sie immer abgelehnt?
Weil mir der Beruf Spaß macht.
Ja.
Und weil ich gern Verleger bin, ich finde das eine ganz tolle Tätigkeit, kreativ zu sein. Wir entwickeln ja ständig neue Produkte, neue Seiten, neue Themen. Mir macht es Spaß, an der Demokratie zu arbeiten. Als alter Geschichtsleistungskursschüler hat man natürlich dann da besondere Beziehungen auch noch dazu. Und wenn man dann weiß, dass die Großeltern von den Nazis enteignet wurden, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das ist kein Verkauf, aber dann brennt man eigentlich schon für die Tätigkeit, die mache ich gerne. Ja, das ist eigentlich das Ziel.
Jetzt hat das von mir vorhin angesprochene gallische Dorf nichts mit Ihrer Geschichtsaffinität zu tun, sondern was ist damit denn eigentlich gemeint, das gallische Dorf mit eigenem Mantel?
Also es gibt nur noch ganz wenige Tageszeitungen in Baden-Württemberg. Jetzt konzentriere ich mich mal auf Baden-Württemberg, die alles selbst machen, von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Und unser Fokus, so können wir also unseren Fokus für unsere Leser komplett ausrichten auf unseren Markt. Wir fangen von der Seite 1 an, dass wir nationale Themen, auch manchmal internationale Themen, syrische Flüchtlinge, wie wirkt sich das im Landkreis Ludwigsburg aus? Was haben wir hier für Probleme oder Chancen oder wo tut sich wo was? Dass wir das wirklich hier komplett fokussieren können auf unsere Zielgruppe. Ich glaube auch, dass das die Chance ist für Tageszeitungen, regionale Tageszeitungen, sich ganz stark um den lokalen und sublokalen Markt zu kümmern, weil das Interesse daran ist nach wie vor groß. Soll die Baustelle jetzt vor meinem Haus kommen oder nicht? Soll der Kindergarten, wird er jetzt endlich fertig oder nicht? Keine Ahnung. Oh, der Wochenmarkt wird wieder verlegt. Ist in Ludwigsburg auf einem anderen Platz und so weiter. Also diese wirklich nutzhaltige Information, mit denen ich was anfangen kann.
Und was ist der Mantel einer Zeitung, Frau Juckenburg?
Der Mantel ist letztendlich das der erste Teil der Zeitung, aller Zeitungen, so sind wir aufgebaut, wo überregionale Nachrichten, also Nachrichten, die nicht im Landkreis Ludwigsburg produziert werden, sondern eben aus Deutschland oder aus der Welt generiert werden, aber die ja immer einen Bezug auf die Lebenswirklichkeit auch der Menschen in Ludwigsburg haben. Ja. Also wir nehmen da nicht nur dpa-Nachrichten von großen Agenturen, die wir eins zu eins dann übernehmen, die überall austauschbar, nutzbar sind von allen Medien, sondern brechen das dann runter. Was hat das für einen Bezug und für eine Auswirkung auf den Leser oder auf den Bewohner des Landkreises?
Mhm. Das fällt ja beim Studium der Ludwigsburger Kreiszeitung schon auf, dass es wirklich sehr regional fokussiert ist und eben auch die überregionalen, wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Ulmer, die überregionalen Themen schon auch in Bezug gesetzt. Das muss man sich aber natürlich leisten können und sehr viele kaufen die Mäntel eben ein und man hat so nicht so viel personellen Aufwand also, sozusagen.
Wenn man selber mal in diesem Beruf groß geworden ist und ich habe den auch mal ein Volontariat gemacht, dann weiß man eigentlich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überraschend an, dass so viele wirklich bahnbrechende Nachrichten pro Tag gar nicht passieren. Und wenn man aufmerksam zum Beispiel irgendwie Google oder irgendwelche auch digitalen Nachrichtenkanäle anguckt, dann wird man feststellen, das sind 6 bis 8 Meldungen und die werden durchrotiert. Mehr sind es nicht. Also, weil nicht überall ist ein Krieg, nicht überall brennt eine Stadt nieder oder ist, wie jetzt in Los Angeles, ein Riesenfeuer. Da kann man eigentlich draus lernen, dass man dieses Lokale viel stärker in den Vordergrund stellen muss. Und wir wissen aus unserer Marktforschung, aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich, dass das Interesse an anderen Regionen, die in der Politik, Deutschland ist ja so ein Land, das ganz stark auf Außenpolitik seit Genschers Zeiten setzt, aber die nationale Politik ist ja eigentlich viel, viel wichtiger für den Mensch und für den Bürger selber. Aber wir leben noch immer in dieser Zeit aus dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Motto, wir müssen mit allen Freund sein und müssen uns irgendwie da einfinden. Aber ich bin mir sicher, Nachrichtenberichterstattung über die Ukraine, wo wahrscheinlich 0,5% der Bevölkerung jemals dort waren, keine der einzige der Städte kennen, noch nie in so einem Land waren, keinerlei Beurteilung davon haben, dann ist das Interesse im Grunde und die Beurteilungsfähigkeit auch gering. Aber wenn ich über Ludwigsburg oder Mark Gröningen irgendwas schreibe, das kann jeder Leser nachprüfen. Ja, ich wohne, oder jetzt haben wir gerade Beilstein, Rathaus, abbruchreif. Das kann jeder, der in Beilstein wohnt, der weiß das. Da ist ein Problem. Und es muss jetzt, was machen die jetzt? Wie lösen sie das? Also die Bürger, die Stadtverwaltung zum Beispiel. Also deshalb denke ich, wir sollten auf den unmittelbaren Nutzen in dem, was wir tun, achten.
Frau Jürgenburg, jetzt haben Sie natürlich aus 2 sehr unterschiedlichen Gebieten in Deutschland die Erfahrung. Inwieweit würden Sie sagen, ist eine Tageszeitung auch identitätsstiftend für die Leserinnen und Leser?
Tageszeitungen sind für eine bestimmte Zielgruppe und da müssen wir sagen, das sind natürlich eher die treuen und älteren Leser, wo die Tageszeitung zum Tagesablauf gehört. Die wirklich von der ersten Seite bis zur letzten Seite alle Nachrichten lesen, sich breit informieren und das wirklich brauchen zur Orientierung und da sehr viel drüber diskutieren. Ja, das merkt man ja auch am Feedback von Leserbriefen. Das ist hier und da genauso. Ja, also da ist kein Unterschied. Wer eine Tageszeitung liest, ist sehr interessiert an der Lokalpolitik. Der ist sehr verwurzelt in der Region und deswegen abonniert er diese Zeitung und identifiziert sich damit, ganz klar. Und ich denke natürlich, dass gerade politische Dinge und politische Entwicklungen dann sehr stark daran gerieben werden. Also ich sag mal, ich kenne aus Cottbus ganz andere politische Auseinandersetzungen, als das hier in Ludwigsburg. Gut, ich kenne jetzt die Historie nicht, was es ja in der Vergangenheit schon gab, aber ich glaube, da ist es dann doch in den letzten Jahren dort sehr viel differenzierter zugegangen.
Und inwieweit, würden Sie sagen, haben sich die Ansprüche und Wünsche der Leserschaft auf der einen Seite und die Ansprüche und Wünsche der Unternehmen, die ja werben in der Zeitung, auch auf der anderen Seite verändert in den letzten Jahren? Und wie gehen Sie als Verantwortliche mit der Schere im Kopf, um beiden gerecht zu werden und irgendwie die Wirtschaftlichkeit des Hauses zu gewährleisten und andererseits natürlich auch weiterhin einen freien Journalismus anbieten zu können?
Ja, also einen Zusammenhang, ich könnte jetzt fast sagen, leider gibt es nicht, dass wir so große Anzeigenkunden haben, dass die uns in irgendeiner Weise was sagen könnten. Das ist auch, ich sag mal, wir haben mehrere tausend Kunden, also da zerfällt auf jeden Kunden so ein Mini-Prozentanteil. Selbst die größten Kunden haben da vielleicht 1%, also Marktanteil, das spielt eigentlich keine Rolle und die Gefahr sehe ich nicht. Und wenn, dann fragt mich, stimmen wir uns dann auch manchmal ab, sollen wir jetzt so einem Kundenwunsch nachgeben? Wenn er berechtigt ist, selbstverständlich, dann ist das Kundenservice. Aber wenn es eine unbotmäßige Forderung ist, dann würde ich dem Kunden auch immer sagen, Entschuldigung, ich kriege bei Ihnen auch nicht Ihre Autos zum halben Preis. Also irgendwie, also muss man so ein bisschen...
Und letztendlich schätzen ja auch die Leser, und die Leser sind ja gleichzeitig auch Kunden und Entscheider, schätzen ja auch diese redaktionelle Unabhängigkeit, die wir haben, dass wir uns eben Themen angucken, dass wir nicht käuflich sind, ja, dass wir eine unabhängige Tageszeitung sind mit einer Redaktion, die auch vom Verlag oder ich sag mal von den wirtschaftlichen Dingen getrennt ist, organisatorisch und im Haus unter der Führung von Frau Trampus. Also dass wir da schon zwei getrennte Bereiche haben, und wir bieten ja da ein Werbeumfeld, was eben eine hohe Glaubwürdigkeit hat, und das wollen wir uns ja auch nicht kaputt machen, indem wir da PR schreiben für irgendeine Partei oder für irgendeine große Firma. Damit vergeben wir uns ja was. Ja. Also da verlieren wir an Glaubwürdigkeit, und das ist nicht unser Ziel. Deswegen werden wir, ich sag mal, die beiden Dinge weiter betreiben. Wir haben gute, attraktive Angebote für unsere Werbekunden. Ja. Wir sind ja auch mit vielen Angeboten auf dem Markt. Und es ist ja nicht nur die Tageszeitung, das ist das Anzeigenblatt. Das ist der ganze Digitalbereich, der immer stärker wächst, wo wir uns auch immer stärker hineinentwickeln müssen. Das ist das Plakatgeschäft, das sind Druckereileistungen, die wir haben. Ja. Die sind ja viel, viel größer noch als jetzt nur werbetechnisch auf die Tageszeitung fokussiert. Aber klar, wir brauchen gute Produkte, weil nur gute Produkte sind dann wieder attraktiv für Werbekunden und für deren Leser und für deren Kunden, dass die das lesen und sagen, ja, da habe ich was gelesen, ich lese die Zeitung gern, und jetzt nehme ich noch die Werbung der Kunden oder der Geschäfte wahr.
Aber ist das dann auch der Weg, den Medienhaus gehen muss, weg nur von der Tageszeitung? Weil ich meine, die Ludwigsburger Kreiszeitung hat jetzt eine Auflage von um und bei 35.000, wobei sie auch wieder gestiegen ist in der Pandemie, muss man ja schon sagen. Liegt dadurch aber unter der in der Branche üblichen magischen 40.000er Grenze, bei der man sagt, drunter lohnt sich eigentlich also eine Vollredaktion nicht mehr.
Es gibt natürlich ein Thema, das uns, wie wahrscheinlich viele, vor allem westliche Verlage, vielleicht nicht so in der Lausitz beschäftigt, das ist natürlich der steigende Anteil der Ausländer. Also das ist ein ganz großes demografisches Thema. Sie haben heute Orte im Landkreis Ludwigsburg, wo sie 35-40% Ausländerquote haben. Unsere Stadt Ludwigsburg 80%, auch 80% der Kinder in den Grundschulen. Allein deshalb müssen wir gucken, dass wir andere Aktivitäten aufbauen.
Gibt es denn Überlegungen, auch vielleicht im Print darauf zu reagieren und vielleicht was gerade auf Türkisch rauszubringen?
Haben wir schon mal gemacht. Wir hatten mal ein türkisches Branchenbuch gemacht für Ludwigsburg. Das habe ich damals mit dem Imam aus Stuttgart und den ganzen Kirchengemeinden hier oder muslimischen Gemeinden gemacht. Dazu habe ich extra eine türkische Außendienstlerin eingestellt, weil es eben hier inzwischen Kundschaft gibt, die nicht mehr der deutschen Sprache mächtig ist. Das glaubt man nicht, aber es ist so. Und leider ist mir diese tolle Mitarbeiterin dann abhanden gekommen, weil sie dann studieren wollte. Und da ich keinen neuen türkischen Mitarbeiter im Verkauf gefunden habe, ist das dieser eigentlich Nukleus von einer Idee dann wieder, ja.
Aber es ist zustande gekommen. Ja, also haben Sie es gedruckt? Wurde es angenommen?
Gut, es wurde sehr gut angenommen.
Also wäre vielleicht wieder eine Option für die Zukunft. Genau. Also ein Shoutout
an die Menschen. Aber du musst wissen, wie man Tee trinkt, und du musst wissen, das ist ein anderer Kulturkreis. Das ist anders, wie wenn du deinen örtlichen Standardkunden irgendwie anrufen kannst oder einfach vorbei gehen kannst als Kundenberater. Das ist schwierig. Also komplett.
Absolut, aber es geht ja eben natürlich in Ihrem Bereich auch darum, neue Zielgruppen zu erschließen. Also 2021 gab es eine Erhebung, die herausgefunden hat, dass der prozentuale Anteil der Zeitungsleser und Leserinnen in Deutschland, die über 70 Jahre alt sind, 21% beträgt. Das heißt, das ist ja absehbar, dass da
das
eine große Gruppe
ganz klar. Also ich sag mal, die Berechnung haben wir ja auch, wann Print auf so einem niedrigen Niveau ist, dass sich Print allein nicht mehr rechnet. Deswegen wird ja von allen Verlagen so viel Energie und Kraft reingesteckt, eben auch auf dem digitalen Markt. Also wir haben Angebote im E-Paper, wir haben Angebote im Paid-Content-Bereich, und die werden natürlich immer weiter ausgebaut und forciert, was uns im E-Paper-Bereich und im Paid-Content, wir haben ordentliche Wachstumszahlen, schon mal wir sind auf dem richtigen Weg, aber es gleicht natürlich noch nicht die Verluste im Print aus, ja, ganz klar. Aber das ist eine Herausforderung, die wirklich alle Verlage meistern müssen. Deswegen geht unsere Energie ja so stark rein, dass wir in der Digitalisierung wachsen müssen und dass wir da auf den vielfältigsten Kanälen die unterschiedlichen Leserinteressen und Zielgruppen erreichen müssen, aber natürlich auch Geld verdienen müssen damit. Also wir können nicht alles kostenlos überall zur Verfügung stellen, sondern müssen gucken, wo kann man wie Abo-Modelle generieren, Erlöse generieren. Ja, das ist unsere große Herausforderung.
Aber ich glaube, das ist nicht anders, wenn ich kurz, wie andere Branchen haben auch mal härtere Zeiten. Automobilbranche möchte ich jetzt nur mal nennen, wenn man an die Banken denkt, die letzten 25 Jahre, ja, das Aufkommen der Direktbanken und plötzlich haben die Kreissparkassen, Volksbanken gehen überall zusammen. Also es gibt viele Branchen, die haben, und da muss man natürlich als Unternehmer einfach gucken, wie kriege ich Erlöse und Kosten wieder ins Gleichgewicht und wie kann ich weiterentwickeln. Das ist eigentlich unsere Aufgabe.
Aber das Ziel bleibt weiterhin, ein gallisches Dorf zu bleiben, oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass sich das mal ändert? Also wenn Sie jetzt meinen Blick in vielleicht 10 Jahren in die Zukunft des Hauses werfen, ich meine, Sie sind jetzt auch über 60, ja. Wie geht's weiter mit dem Medienhaus?
Also ich will da mal so eine Art salomonische Antwort geben. Als wir dieses 200-Jahr-Jubiläum hatten, haben wir so ein Buch gemacht über die Geschichte des Unternehmens. Und wenn du dann die Altvorderen anguckst, die dann 1850 oder 70 eine Zeitung gemacht haben, die haben damals dann nur mit Vogelkäfigen gehandelt, die haben eine Bücherei betrieben, einen Buchhandel etc. Also ich würde mal sagen, es gab schon immer Weiterentwicklung dieses Medienunternehmens und deshalb bin ich da eigentlich zuversichtlich, dass wir mit der Kreativität unseres Teams, da schließe ich jetzt alle ein, immer auf neue Ideen kommen werden, wie wir uns weiterentwickeln. Mhm. Und ja, das wäre eigentlich mein Ziel. Und natürlich, dass einer in der nächsten Generation dann von meinen Kindern irgendwann mal sagt, Papa, ich möchte das machen.
Ja. Es geht ja eben gerade darum, auch vielleicht gerade die Generation oder dann auch noch jüngere an die Zeitung oder sonstige Produkte von ihnen auch ranzuführen, weil viele eben in einer jüngeren Generation auch durchs Internet das gewohnt sind, dass sie Informationen kostenlos bekommen. Und wie kriegen Sie trotzdem die Qualität auch weiterhin gewährleistet? Ich meine, wir nehmen diese Folge jetzt am 10. Januar auf. Vorgestern hat Mark Zuckerberg verkündet, dass er den Faktencheck jetzt bei Meta deutlich runterfahren wird. Das wäre ja natürlich ein Pfund, mit dem Sie wuchern könnten. Gleichwohl muss man eine junge Zielgruppe davon überzeugen, dafür auch zu bezahlen.
Ganz genau. Also ich sehe das eher. Also es ist so, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist natürlich, dass Lügen und Unwahrheiten sich schnell verbreiten und je sensationsgetriebener sie sind, umso mehr Aufmerksamkeit erregen sie. Wenn man jetzt an Trump denkt, Grönland oder Panama-Kanal oder Kanada, der 52. Staat, da muss man weiß nicht genau, ob man das eigentlich überhaupt noch berichten soll. Also eigentlich müssen wir als Journalisten überlegen, ob wir auf diese Anstöße noch reagieren. Andererseits aber natürlich, also ich bin mir ziemlich sicher, die Leute werden wertschätzen, was wir machen. Und wir machen eben nicht irgendwelche, wenn der Herr Musk mit der Frau Weidel ein Interview führt, ja, wir werden dann wahrscheinlich darüber berichten. Ich glaube, wir haben es heute sogar ganz kurz, was der Inhalt des Gesprächs war, aber sachlich, kurz, knapp, weg damit und ohne jetzt da eine Sensation draus zu machen. Ja. Wir werden sicher mehr fokussierte Medien entwickeln. Die Zeitung ist ja so ein bisschen der Einkaufskorb, in dem alles liegt, vom Sport über die Kultur, über Politik und Lokales. Aber wir sind sehr erfolgreich. Wir machen ein Genussmagazin, wir machen ein Seniorenmagazin, also eher so fokussierte regionale Produkte. Da können wir uns schon sehr viel noch vorstellen.
Und gerade im digitalen Bereich kann ich mir vielleicht in ein paar Jahren ganz einfach meine Informationen selber zusammenstellen. Dann habe ich ein Abo, aber kriege die Informationen, die ich eben, ich möchte dann eben Sport lesen, ich möchte Veranstaltungen lesen, je nach Interessenlage, oder ich möchte politisches Geschehen aus dem Landtag oder aus der Gemeindevertretung lesen. Da werden wir immer mehr Modelle entwickeln, wo ich das mir als Leser zusammenstellen kann und bereit bin, dafür eben auch einen gewissen Monatsbetrag oder Tagesbetrag oder wie auch immer zu bezahlen.
Und wir setzen natürlich, und das hoffe ich auch, dass das irgendwann mal das Wissen in der Politik einkehrt. Man muss natürlich diese internationalen Plattformen, die muss man irgendwann regulieren, und zwar noch viel stärker wie jetzt mit den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aber das kann einfach nicht sein, dass ein Medienkanal ohne presserechtliche Verantwortung irgendwas macht. Also das passt eigentlich in die ganze deutsche oder wahrscheinlich europäische Medienwelt nicht hinein, wo es ein Gegendarstellungsrecht gibt, wo es, wenn wir was falsch geschrieben haben, und dort kann aller Unsinn, alle Lüge ohne jede Zensur, ohne jede Regulierung einfach verbreitet werden. Das ist einfach auch juristisch muss da unbedingt noch mehr gemacht werden.
Jetzt würde ich ganz gerne vom internationalen Blick nochmal zurückkommen auf Ludwigsburg und unseren Wirtschaftsstandort, zu dem es ja natürlich immer auch dazugehört, Netzwerke zu bauen. Es sind Sie, Herr Ulmer, natürlich hier völlig verwurzelt und schon immer hier ansässig und haben dadurch automatisch ein Netzwerk. Frau Juckenburg, Sie stehen jetzt vor der großen Aufgabe, beziehungsweise haben das die letzten 15 Monate schon machen müssen. Wie stellt man sich ein Netzwerk her? Wie pflegt man was? Wie baut man das auf? Und was würden Sie vielleicht auch jungen Unternehmen raten, die überlegen, ob sie sich hier in Ludwigsburg ansiedeln sollen, wie sie das angehen?
Was es einfach macht, dass die Ludwigsburger alle offen sind und freundlich, also die ich so erlebt habe, man steigt erstmal sehr offen und freundlich in Gespräche ein. Und natürlich ist es dann wichtig, Netzwerke zu finden, in denen man, ich sag mal, seine Zielgruppe oder seine Partner auch findet. Wir haben hier das Innenstadt, wir haben Louis, wir haben verschiedene Unternehmerverbände, wir haben einen Marketingclub, also wir haben so viele. Und dann, ich sag mal, lernt man natürlich durch die Arbeit mit seinen eigenen Partnern, ja, wir haben ja viele Partner als Medienhaus und Kunden. Wenn man die nach und nach kennenlernt und besucht, geht das ganz, ganz schnell, dass man auch in so einer Stadt wie Ludwigsburg vernetzt wird und sehr gut aufgenommen wird. Also das kann ich nur aus Erfahrung sagen.
Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch zwei, drei Fragen stellen, die ich gerne häufig am Abschluss stellen möchte. Und zwar, wie verbringen Sie in aller Regel Ihre Mittagspause?
Das ist eine gute Frage.
Also an einem klassischen Dienstag.
An einem klassischen Dienstag immer in der Stadt mit Kollegen irgendwo essen gehen. Immer. Ludwigsburg hat ein tolles
Gastro. Immer unterschiedlich oder?
Immer, ja, eigentlich schon unterschiedlich. Ja. Mhm. Tolles Gastronomieangebot, vielfältig, klasse.
Mhm. Frau Juckenburg?
Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass meine Mittagspause oft ausfällt.
Sie arbeiten lieber durch?
Ja.
Was ist Ihr Lieblingsort in Ludwigsburg, Frau Juckenburg?
Also ich fühle mich sehr wohl in Oswald. Ich habe eine Wohnung in Oswald gefunden. Mhm. Es ist sehr, sehr schön und lebenswert dort, weil man einfach gleich in der Natur ist. Ja? Man ist relativ schnell in der Stadt. Also man kann laufen 30 Minuten und man hat dann von Oswald einen super Blick auf den Neckar runter, auf die Steilhänge und ist in der Natur. Also das mag ich sehr. Mhm. Da fühle ich mich sehr wohl.
Wo fühlen Sie sich am wohlsten, Herr Ulmer?
Ich finde den Marktplatz klasse. Ich bin jeden Samstag wahrscheinlich seit 30 Jahren da. Ich gehe da gerne einkaufen. Das ist auch so Netzwerken. Du triffst immer irgendjemand, immer. Es ist fast ausgeschlossen, nicht irgendjemand zu treffen. Mhm. Und dann, komm, gehen wir noch einen Kaffee trinken oder wie auch immer. Also finde ich super. Ich hätte jetzt ja auch sagen können, die Körnerstraße, aber jetzt mache ich es mal ganz menschlich.
Also, es ist ja nicht so weit weg, ja, immerhin. Genau. Die Wege sind kurz. Ja. Und vielleicht nochmal einen Blick auf Ihren Job. Welchen Satz hören Sie am häufigsten in Ihrem Berufsalltag? Oder alternativ, welchen sagen Sie am häufigsten?
Naja, die Schlagworte digitale Transformation hört man natürlich sehr, sehr oft. Das ist ein weit gedehnter Begriff in unserer Branche. Das
ja, du Armer. Was machst du da? Ja, aber das Schwierige ist ja, sich in jemand anderes Lage reinzuversetzen. Mhm. Deshalb mache ich da auch gar keinen Vorwurf oder irgendwie draus. Ich kenne mich auch nicht im Detail im Autohandel oder in der Musikwissenschaft oder in der Theaterwissenschaft, wie auch immer, aus. Also das ist so ein Bauchgefühl, das sich jetzt durchgesetzt hat. Es wird nicht mehr gelesen. Und eigentlich ist das Gegenteil wahr. Auch im Buchmarkt zum Beispiel, 98% aller Bücher in Deutschland sind gedruckt. 98%. 2% sind digital. Also man denkt immer, alle Bücher sind digital. Nee, es ist komplett anders. Also man muss ganz arg aufpassen, dass man da nicht in irgendwelche Fallen irgendwie reintappt und es sich einfach mal.
Ganz herzlichen Dank, Irina Jöckenburg. Ganz herzlichen Dank, Gerhard Ulmer, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns diesen Einblick gewährt haben.
Sehr gerne.
Okay, vielen Dank.
L-Business. Ludwigsburger Wirtschaft im Fokus. Der Podcast der Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigsburg, präsentiert von der SWLB und produziert von Highscore Digital, der Digitalagentur des Medienhauses Ungeheuer und Ulmer.